Ich hatte heute Morgen das Büchlein erwähnt, Schritte zu Jesus, die Fülle des Lebens. Oder ursprünglich der Weg zu Christo. Dazu gibt es eine Geschichte. Robert, komm mal hin. Robert erzählt uns kurz etwas über das kleine Büchlein.
Kurz ist gut, ich gebe mein Bestes. Es ist eine Geschichte, die ich eigentlich, oder die meine Frau und ich nur am Rande erlebt haben, aber dennoch waren wir involviert in diese Geschichte. Meine Frau schneidet Haare und so hat sie ihre Kollegen und die ganzen Familie Haare geschnitten. An der Wand waren Bibeltexte und so kam sie natürlich dadurch durch die Bibeltexte ermutigt ins Gespräch mit der Familie. Vor allem der Mann hat sich herauskristallisiert, ist ein gläubiger Mensch. Ich möchte auch zu euch sprechen. Er ist ein gläubiger Mensch, der in die Freie Christengemeinde gegangen ist und den Glauben ausgelebt hat. Aber er hat gewusst, irgendwas stimmt da nicht. Und durch die Gespräche, die meine Frau mit ihm geführt hatte, es kam schließlich dazu, dass wir einen Hauskreis gegründet haben mit unserem Prediger und er hat einige Bibelstunden gegeben. Er war interessiert an dem, also die ganze Familie, beziehungsweise der Mann und die Frau waren interessiert am Glauben. Das ging so etwa 3 Jahre. Nach den 3 Jahren bekommen wir eine E-Mail. Da werden wir beschuldigt als wechsgerecht, werden wir beschuldigt, als dass wir ihr Leben ruiniert hatten. 3 Jahre haben sie verloren, unseretwegen. Naja gut, wir waren ein bisschen enttäuscht und traurig eigentlich vor allem. Aber wir mussten es so hinnehmen. Nochmal 2 Jahre später kommt wieder eine E-Mail von einem jungen Mann. Da schreibt er: Es tut mir leid, was ich vor 2 Jahren zu euch geschrieben habe. Ihr habt recht. Der Sabbat ist der richtige Tag. Es ist alles richtig. Nur ich habe den Mut und die Kraft nicht, mein Leben umzustellen. Vielleicht nur dazu muss ich sagen, er hat von uns viele Bücher bekommen mit Videos. Rund um den Glauben von Schwester Weidbücher und die hatte uns, nachdem sie sich so über uns aufgeregt hatte, alles zurückgegeben. Und nach den 2 Jahren, als sie sich entschuldigt hatte, hat er dann gefragt, dürfen wir wieder die Bücher haben und die Videos haben? Und in dem Zug habe ich ihm dieses Buch gegeben, Schritte zu Jesus. Hat es gelesen? Dann ruft er mich an und sagt, hey Robert, hast du nicht noch mehr von den Büchern? Ja, ich habe so 40 Stück habe ich bei mir zu Hause. Kannst du mir geben? Ich habe einige Freunde im Bekanntenkreis. Wie gesagt, er war bei der Freien Christengemeinde. Da ging er zwar nicht mehr in diese Kirche, aber er hat noch Kontakte gehabt. Und da habe ich meine 30 oder 40 Stück, die er hatte, bekommen, hatte sie verteilt. Und ein paar Wochen später ruft er mich an, du hast du nicht noch mehr? Ich habe in ganz Deutschland Bekannte. Er ist nämlich im Facebook sehr aktiv. Er ist mit Pastoren von anderen freien Christengemeinden aktiv, im Kontakt gewesen. Und schlussendlich habe ich ihm 1600 von diesen Büchern organisiert. 1600 hat er gekriegt. Und jetzt kommen so ein paar kleine Geschichten, die er mir später erzählt hatte. Er hat einen dieser Bücher, einem der Pastoren von der freien Christengemeinde geschickt. Das war irgendwo bei Hannover, da in der Ecke war das. Ich weiß nicht genau, welche Stadt das war. Der Pastor hat es durchgelesen, da ruft er den Patrick an, so hieß der junge Mann, auch bei uns, in unserer Nähe, also derjenige Besagte. Da ruft er diese Pastor aus Hannover, sagen wir jetzt, es war Hannover. Du, tolles Buch, ich bin so begeistert. Bei mir muss es jedes Glied in der Gemeinde, Freien Christengemeinde, kriegen. 70 Glieder, ich will 70 Bücher haben. Er hat ihm gleich 70 dieser Bücher geschickt. So, eine ganze Freikirchengemeinde in Hannover hat dieses Buch. Jedes Glied. Es geht noch weiter, es gibt noch ein paar Geschichten. Ich weiß nicht, wir haben hier ein paar Kollegen aus Freiburg. In Freiburg waren mal Moslems unterwegs in der Fußgängerzone und haben Koran verteilt. Spricht unter anderem wieder dieser junge Mann und er hat das Buch immer dabei. Er hat es immer dabei und immer seinen Stempel dabei. Das Bild. Spricht er diesen jungen Mann, den Patrick, an. Hey, willst du Koran haben? Koran hat ihm Werbung gemacht, den Moslem, der Islam. Also richtig, der hat richtigen Werbung für Islam gemacht, mit dem Koran. Patrick sagt ihm, ja, ich nehme deinen Koran, wenn ich dir auch ein Buch geben darf. Ja, der Postulant hat gedacht, wenn dir mache ich ja mit, ist ja kein Problem. Hat er das Buch gekriegt, Patrick hat den Koran gekriegt. 3 Wochen später bekommt Patrick eine E-Mail, darin lautet, Herr Graf, vielleicht können Sie sich an mich erinnern, Sie haben mir vor 3 Wochen ein Buch gegeben. Ich habe Ihnen Koran gegeben, Sie haben mir ein Buch gegeben. Ich habe noch am selben Abend einfach reingeschaut. Ich wollte mal wissen, was für ein Buch das ist. Ich habe das Buch bis morgen durchgelesen. Und ich danke Ihnen so sehr für dieses Buch. Ich habe jetzt endlich Christus kennengelernt. Ein Moslem. Mit diesem Buch hier. Auch noch eine, also was ich dazu sagen muss, der Patrick ist zwar in keiner Kirche aktiv, aber er ist wohltätig sehr aktiv und dadurch hat er Kontakte zu Allianz bei uns in unserer Stadt. Also das sind die Pastoren von der Freien Christengemeinde, die Evangelischen, das sind die ganzen christlichen Gruppen, die führenden Persönlichkeiten sind dabei. Und wegen seiner Wohltätigkeitsarbeit war er auch mit ab und zu mal eingeladen zu der Runde. Und dann war er wieder bei dieser Runde und hat von diesem Moslem erzählt in dieser Runde. Daraufhin haben alle diese Pastoren gesagt, wir wollen das Buch haben. Was ist das für ein Buch? Wir wollen das alle lesen. So, jetzt haben das bei uns die ganzen Pastoren. Dieses Buch von Schwester Wald. Der Patrick hat, also die Geschichte mit dem Moslem ist etwa ein halbes Jahr alt, etwas mehr als ein halbes Jahr. Und da habe ich mit ihm gesprochen, hat er mir gesagt, er hat nur noch 200 Bücher. Also von 1600 hat er jetzt nur noch 200. Ich schätze mal, jetzt hat er vielleicht nur noch 100. Also bald muss er wieder für Nachschub sorgen. Ich wollte euch ermutigen, gebt es weiter, lest es durch, gebt es an die Moslems, das ist für jeden tauglich. Vielleicht sogar für den Atheisten.
Robert, vielen Dank. Vielen Dank für eine Bereicherung. So.
Und er ist nicht Adventist, also
Christ. Noch ist er nicht Adventist. Und macht mehr Arbeit, hä? Und wir trauen uns manchmal nicht. Ja? Okay. Aber, meine lieben Geschwister, wir wollen fortsetzen mit dem Thema von heute Morgen. Lass mich nochmal stimmen. Herr, wir sind mit dir ein paar Stufen gegangen, bis zu dem Moment, wo wir sagen können, ja, ich möchte dir gehören. Und jetzt wollen wir die Schritte gehen mit dir oder in dir. Ich bitte dich, segne das, was wir jetzt von dir hören. Vergib alles, was ungut ist und lass deinen Heiligen Geist in seiner Kraft und Macht jetzt wirken. Amen.
Amen.
Wir haben heute Morgen Stufen uns angeschaut, nämlich die Sehnsucht nach etwas Besserem, die jeder Mensch erstmal in sich trägt, der auch noch Gott noch gar nicht kennt. Ob es der Mann in der Gosse ist, der Drogensüchtige, der Alkoholkranke, derjenige, der von Gott noch nie was gehört hat, alle haben diese Sehnsucht in ihrem Herzen, ob sie das wissen oder nicht. Jeder will ein gutes Leben leben. Selbst der Kriminelle, der die Wohnungen ausraubt, was auch immer in sich drin steckt, ich möchte doch ein gutes Leben leben. Man kann manchmal nicht verstehen, dass in Italien die Mafia so Familienbewusstsein haben, obwohl sie immer wieder Leute umbringen. Man kann nicht verstehen, dass diese Impulse, die Gott in unsere Herzen gelegt hat, so wie die Bibel es sagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, dass das so verkümmert und so abartig wird. Und deshalb ist das der erste Schritt, diese Sehnsucht nach etwas Besserem. Das erinnert mich an diese Samariterin. Ich möchte es nochmal bewusst machen. Da kommt diese Frau mittags, heiß, wie gestern. Jetzt wird es auch wieder so heiß. Und geht, um Wasser zu holen. Das macht man nicht im Orient. Meine Frau und ich, wir waren vor kurzem in Israel, haben da die Prediger getroffen und einen schönen Sabbat miteinander verbracht, die in Israel waren. Ja, da konnte es schon ganz schön heiß sein, aber es war noch nicht so, eine Masada war heiß. Ne? Da war es richtig heiß, in der Wüste. Und diese Frau kommt zum Brunnen in der Mittagshitze, weil sie nicht das Getuschel der Frauen, die sonst morgens und abends zum Brunnen kommen, hören will und sehen will, wie die ihre Augen verdrehen, wie sie tuscheln, über sie herreden und herziehen. Sie kommt um die Mittagszeit. Und da sitzt dieser Jude, sie sieht das an dieser Quaste, die er an seinem Gewand hat. Juden hatten deutlich eine Quaste, dass man sehen konnte, es ist ein Jude. Und er sitzt da und er sagt auf einmal, gib mir zu trinken. Und dann entwickelt sich das Gespräch, nachdem er sagt, wenn du mich bitten sollst, dann würde ich dir lebendiges Wasser geben. Ein Wasser, das nie mehr aufhört zu sprudeln. Er sagt, du hast doch gar kein Gefäß. Und wie sich das Gespräch so entwickelt, spürt man, wie diese Frau, Jesus weiß ja schon viel mehr. Er weiß, dass diese Frau 5-mal verheiratet war. Und den Mann, den sie jetzt hatte, das war nicht ihr Mann. Er war nicht verheiratet im Moment. Sie lebte in einer Beziehung, wo die anderen sagten, das geht doch so nicht. Sie war immer auf der Suche. Immer auf der Suche nach Liebe. Immer auf der Suche nach Inhalt ihres Lebens. Und sie hat es nicht gefunden. Immer wieder zerbrochene Ehen, die sie hier zurückließ. Vielleicht konnten die Männer mit ihr nichts anfangen. Vielleicht war sie unmöglich. Vielleicht hat sie zu viel gefordert, zu viel Ich-Sucht gehabt, weil sie Sehnsucht hatte. Nach Leben. Und dann sagt Jesus, 5 Männer hast du gehabt. Und den Mann, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Und kein Vorwurf. Er stellt nur diese Tatsache fest. So ist es. Nur so. Und sie spürt, da ist jemand, der weiß mehr über mein Leben. Könnte ich ihm vielleicht meine Sehnsucht sagen? Und sie fängt ein religiöses Gespräch an. Und als es um den Messias ging, auf einmal die Sehnsucht, diesen Gott, von dem viele sagen, das ist doch ein grausamer Gott, aber zu wissen, ich möchte einen barmherzigen Gott, wenn man Menschen fragt, fremde Menschen, sag mal, wie stellst du dir denn einen Gott vor, wie müsste er denn sein, dass du an ihn glaubst? Dann beschreiben sie einen Gott, wie wir ihn längst haben. Und an den Gott, an den sie nicht glauben, glaube ich auch nicht. Und das ist das Großartige, dass jetzt auf einmal diese Frau spürt, das muss etwas Tieferes sein. Und Jesus sagt, ich bin. Und dann rennt diese Frau in die Stadt. Sie hat im Moment ein paar Stufen übersprungen. Nämlich, die erste Stufe ist Sehnsucht nach etwas Besserem. Die zweite, Erkenntnis der Liebe Gottes. Da ist jemand, der bittet etwas von mir, obwohl er weiß, dass ich ein kaputtes Leben hinter mir habe. Der nimmt mich ernst. Und dann merkt sie, ja, ich bin doch eigentlich ein Sünder. Woran merkt sie das? Sie rennt in die Stadt. Man spürt in ihrer Handlung, dass sie genau weiß, dass es etwas Besseres gibt. Dass er wirklich der Messias ist. Denn sie geht in die Stadt und sagt den Leuten, kommt doch bitte, kommt da draußen, da ist der Messias. Dass er doch der Messias ist. Die Leute müssen doch gedacht haben, Moment mal, jetzt hat sie den 7. Mann. Jetzt macht sie das Maß voll. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Ne? Die hätten sagen können, hör mal, jetzt spinnst du wohl, jetzt ist dein 7. Mann wohl der Messias. Ne? Und sie kommen raus, inzwischen sind die Jünger rausgekommen, mit Essen. Potluck. Und sie sehen, dass Jesus da mit einer Frau im Gespräch ist, wie sie gerade in die Stadt läuft. Und er sagt, wollen ihm das Essen reichen, und er sagt, ja, ich brauche nicht, ich habe eine Speise, die ist vom Himmel, die ist eine andere Speise. Und dann spricht er von Ernte. Und Saat, von Saat und Ernte. Sagt er, ich schicke euch auf ein Feld, auf dem ihr nicht gesät habt. Andere haben vor euch gesät, nämlich diese Frau. Ihr braucht nur noch die Saat pflücken. Und dann gehen sie mit. Ich finde das so herrlich, wie Jesus das macht. Er wirft auch den Jüngern nichts vor. Denn die Jünger haben nicht eine einzige Person aus dem Dorf mitgenommen. Die haben nur an Essen gedacht. Ja, da müssen wir manchmal uns überlegen, denken wir vielleicht auch nur an Potluck, ohne dass wir die Menschen mit einbeziehen, die vielleicht Essen brauchen. Und er wirft ihnen das nicht vor. Er wirft es ihnen nicht vor. Er sagt, ihr könnt jetzt die Saat einsammeln. Und sie bleiben 2 Tage in dem Dorf. Und fast das ganze Dorf bekehrt sich zu Jesus. Jetzt glauben wir nicht mehr wegen deiner Worte, sondern wir haben ihn selbst erlebt. Das kann passieren, wenn ein Mensch von Jesus berührt wird. Und dann kommt, wir haben gesagt, die erste Stufe Sehnsucht nach etwas Besserem. Die zweite, Erkenntnis der Liebe Gottes. Dritte, Überzeugung, dass ich ein Sünder bin. Sünde in der Einzahl. Dann haben wir gesagt, die Hilflosigkeit. Ich bin unfähig, mich selbst zu verändern. Da muss jemand anders ran. Und dann die Hingabe oder Selbstaufgabe aufhören, ohne Gott auszukommen. Und jetzt kommt die Stufe, wo wir eintreten in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das Kommen zu Christus, so wie wir sind. Punkt. Ich kann jetzt zu ihm kommen, absolut so wie ich bin. Mit all meinen Begrenzungen, Beschränkungen. Er nimmt mich so an. Und das zu jeder Zeit. Denn alles, was jetzt passiert, geschieht nur durch sein Wirken. Wenn ich es zulasse. Und ich meine, ich müsste es selbst machen. Und hier begegne ich dem König David in einem Psalm, der so tief ist, dass ich sagen kann, von diesem Augenblick an werden alle Stufen meines Lebens bestimmt. Und das ist Psalm 32. Ich lese diesen Psalm nach der Hoffnung für alle. In dem Augenblick, wo ich Jesus Christus, meinem Herrn, begegne, mich ihm hingebe, kann ich sagen, glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich. Ich darf glücklich sein. Glücklich sein, was bedeutet das? Mich freuen. Freuen wir uns? Freuen wir uns, dass unsere Schuld bedeckt ist? Dass unsere Sünden vergeben sind? Freuen wir uns darüber? Oder kann es sein, dass durch die Hintertüren wir in der Adventgemeinde neigen da oft zu? Ich bin nicht gut genug für meinen Herrn. Ach, ich kenne das von mir. Ich denke dann, Herr, ich möchte so viel noch für dich tun, aber es reicht nicht. Du bist, was du getan hast, wie soll ich da, ich krieg das nicht hin. Was passiert? Wir zerbrechen. Es ist der Punkt. Ich habe etwas, worüber ich glücklich sein kann. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Toll übersetzt. So tun als ob. Den Pharisäern und Schriftgelehrten musste er das in Stammbuch schreiben. Die machten falsche Spiele. Deshalb musste er die erste Tempelaustreibung machen und musste sagen, macht mein Haus nicht wie ein Kaufhaus. Meint ihr, ihr könnt euch die Erlösung kaufen? Meint ihr, ihr seid in der Lage, die Erlösung zu erreichen durch eure Werke? Aber reißt diesen Tempel nieder, mich, werde ihn wieder aufrichten. Den Tempel, den wahren Tempel. Und als er die letzte Austreibung macht, übrigens, das Herrliche ist, vor dieser Austreibung macht er ein Fest, ein Hochzeitsfest. Und was macht er bei dem Hochzeitsfest? Steinerne Krüge lässt er mit Wasser füllen von den Dienern, die dort sind, und verwandelt das Wasser in Wein, in frischen Traubensaft, frisch gepressten Traubensaft. Und er zeigt seine Herrlichkeit. Was tut er? Er macht ein Symbol bei seinem ersten Fest. Das heißt, wenn meine Diener das Wort Gottes in steinerne Gefäße, in die Menschen, wir sind steinerne, irdene Gefäße, hineinfüllen, dann verwandelt sich das in den Menschen zu wunderbarem Traubensaft, ein Symbol für die Herrlichkeit Jesu. Das war das erste Wunder. Und direkt danach macht er die Tempelaustreibung, um den Juden zu sagen, bitte, ihr könnt Erlösung nicht kaufen. Und die letzte Tempelaustreibung, kurz bevor er ans Kreuz geht, hat er wieder ein Fest. Da rufen sie Hosianna, dem Sohn Davids, Hosianna, dem Sohn Davids. Und dann geht er in den Tempel rein und sagt, macht mein Haus ist ein Haus des Gebets. Ihr könnt nur durchs Gebet wirklich die Kraft von mir empfangen. Und ihr macht eine Räuberhöhle daraus. Das heißt, ihr verkriecht euch in euren Gottesdiensten, tut so, als wärt ihr fromm, aber ihr beraubt euch des ewigen Lebens, weil ihr die Beziehung zu Gott nicht pflegt. Und wie er fertig ist mit der Tempelaustreibung, da kommen die Kinder und die Lahmen und die Kranken und die loben ihn und preisen ihn. Denn das ist das, was er will. Nichts anderes. Und der David, der sagt dir, erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, also dieses Leiden, das ich mit der Schuld zu tun hatte. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, Doppelpunkt, ich will dem Herrn mein Vergehen bekennen. Und wirklich, Doppelpunkt, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen auch alle, die dich lieben, Herr, zu dir beten. Wer dich zur rechten Zeit anruft, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Bei dir bin ich in Sicherheit. Du lässt nicht zu, dass ich vor Angst und Not umkomme. Ich singe und juble. Achtet mal auf diesen Satz. Doppelpunkt. Du hast mich befreit. Also, ich singe und juble, du hast mich befreit. Du hast mich befreit. Ist das das, was in uns steckt? Wir nüchternen Deutschen, können wir das mal jubeln? Ja? Können wir mal das singen? Können wir mal das wirklich hinausbringen? Ja, du hast mich befreit, du hast mich befreit. Jubeln und loben, das ist nicht einfach nur, ja, du hast mich befreit, ja. Ne? Das andere klingt ja zu charismatisch. Ne? Ja? Wenn da so ein bisschen Emotion dabei ist. Ne? Und du sprichst zu mir, ich will dich lehren, achtet darauf, ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Wer übernimmt jetzt die Verantwortung? Wer ist bereit, wenn ich mit ihm Zeit verbringe, mir Dinge zu sagen und mir zu helfen, dass sie sich dann verändern? Der Herr. Ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Ich berate dich. Nie verliere ich dich aus den Augen. Nie verliere ich dich aus den Augen. Ist das ein Grund, glücklich zu sein? Auch wenn du noch versagst? Auch wenn du noch Schwächen hast? Auch wenn noch Dinge bei dir passieren, von denen du sagst, ach, eigentlich sollten sie nicht passieren? Nur bleib bei ihm. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Wenn sie wild ausschlagen, musst du sie mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. So bist du nicht, so brauchst du nicht zu sein, denn ich bin doch dein Lehrer. Wer Gottes Weisungen in den Wind schlägt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, den wird Gottes Güte umgeben. Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr zum Herrn gehört. Singt vor Freude, die ihr Gott gehorcht. Ist das ein Psalm? Den schreibt euch ab. Ist ja schade, dass ihr so wenig schreibt. Ne? Ihr solltet euch angewöhnen, also das sind die charismatischen Gemeinden, das ist vielleicht manchmal noch ein Vorbild, die haben grundsätzlich eine Klammer dabei, die Bibel, und da wird mitgeschrieben. Ja? Und ihr solltet das auch machen. Manchmal entstehen so gute Gedanken durch den Heiligen Geist in einer Predigt und dann aufschreiben. Wenn es nur ein Satz ist, oh, der war gut, dass ihr es nachlesen könnt. Diesen Psalm, den guckt euch nochmal an. So, jetzt beginnt das Leben mit Christus, in Christus, mit Christus. Jetzt gehen wir die Stufen durch und jetzt verteile ich hier einfach mal so einen Schwung. Ich habe einen Teil jetzt hier noch kopiert, also wir haben jetzt wesentlich mehr. Bei einigen habe ich nochmal per handschriftlich draufgeschrieben, eine Webseite von mir, jesuskommtbald.net, ist auf einigen Blättern nicht, sonst lasst euch das nochmal geben, schreibt es auf, weil da könnt ihr viele Videos, Predigten und auch, ich habe auch Dokumente drin von Predigten von Morris Wenden und so weiter, könnt ihr alles runterladen, alles eingescannt, eingesetzt und so weiter. Machen das mal so, einfach mal hier so durchgeben, ja? Jede Familie oder jedes Ehepaar oder wer so sitzt, dass jeder was hat, ja? Ich habe noch mehr hier, also das geht alles, so mal hier durchgeben, ja? Gehen wir nach hinten. So, hier könnt ihr auch mal, ja, können wir hier schon anfangen. So, ich habe es ein bisschen jetzt improvisiert, ich habe es so gesagt fast geahnt, dass ich hier keinen jetzt Leinwand und Computer habe. Ja, aber das wäre jetzt zu kompliziert gewesen heute Morgen. Sonst hätte ich das per PowerPoint euch gezeigt, aber ich lasse es mal jetzt so auf diesem Blatt, da können wir das alles zusammen durchgehen und wir haben noch eine Viertelstunde, dann gehen wir die letzten Stufen durch. Ja, die Webseite jesuskommtbald.net, nicht .de, und zwar Jesus kommt bald in einem Wort geschrieben. Ne? jesuskommtbald.net. So, ich möchte nur, dass überall jetzt, dass jeder was hat. Ja, nehmt ruhig, ich denke, das müsste reichen. So, wir sind bei der Stufe, kommen zu Christus, da könnt ihr den Psalm 32 reinschreiben. So wie ich bin, ich habe ihm meine Schuld gegeben, ich bin jetzt in Christus, ich bin gerettet. So, und jetzt kommt, das Ich ist abgegeben. Schaut euch dieses Ich einmal an auf diesem Blatt. Es gibt ein Missverständnis, also aufgrund des Büchleins Schritte zu Christus, so wie Schwester Weid verstehe, und sie hat fast die gleichen Themen in der Reihenfolge, Gebet, Reue, Bekennen, Gehorsam, Zeugnis, könnt ihr jetzt folgendes Bild erstmal sehen. Ihr seht, das Ich wird von Satan, von der Sünde, von der Welt, ihr habt alle hier Blätter? Ja, sonst ich habe noch welche. Ne? Also wer noch was braucht? Okay, das ist ja nicht zu viel. Okay, danke. So. Ja, ihr dürft jetzt noch nehmen. Hier ist noch einiges da, wer mehr braucht. So, was ihr jetzt seht, ist immer, wir haben die Welt verlassen. Wir sind die Stufen gegangen. Wenn ich sowas in den Gemeinden schon mal mache mit diesen Stufen und frage dann so, wo fühlt ihr euch denn, welcher Stufe seht ihr euch? Und ich erlebe immer wieder, dass viele Geschwister sich bei der Stufe Überzeugung, dass wir Sünder sind. Ja? Seht ihr das? Da sehen sich viele, viele in der Gemeinde. Aber das ist falsch. Dann haben wir noch etwas nicht verstanden. Ja? Überzeugung, dass wir Sünder sind. Wenn wir bei Christus sind, sind wir Kinder Gottes. Sind wir keine Sünder mehr. Bitte, meine Lieben, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Sünde Einzahl heißt, die glauben nicht an Jesus. Das sind Sünder. Kinder Gottes sündigen noch. Das ist Sünde Mehrzahl. Aber sie sind keine Sünder mehr. Ja, und tun nicht die Sünde, indem sie das Kreuz Jesu ablehnen. So, dass ich aber, das jetzt bereit ist, sich auf den, dass der Jesus auf dem Thron des Lebens sitzt und nicht mehr das eigene Ich, das wird jetzt gefüllt und muss jetzt immer weniger werden, um dass Christus immer mehr wird. So, und Satan greift das an. Ihr seht das hier, ne? Satan und Sünde greifen das Ich an. Und jetzt sind viele, bei denen passiert Folgendes, sie denken, sie müssen jetzt gegen die Sünde kämpfen. Und deshalb habe ich dieses Zeichen dahin gemacht, hier bitte nicht kämpfen. Ja? Denn der Kampf findet da oben senkrecht statt, ne? Glaubenskampf, da wo das steht. Das heißt, dass ich immer mich auf die Gnade Jesu berufe. Immer auf die Gnade Jesu. Dafür gibt es aber zwei Speicher, die Gott uns zur Verfügung stellt. Zwei Segensspeicher. Der erste Segensspeicher ist der Vergebungsspeicher. Der wird angezapft von uns, wenn wir gesündigt haben. Wenn wir also versagt haben, dort wo wir versucht werden. Der Heilige Geist, der gibt uns, das ist der zweite Speicher, der gibt uns die Kraft, den Glaubenskampf zu kämpfen. Nämlich, indem ich mich immer wieder auf Christus ausrichte. Und wie geschieht das? Das ist ein sogenannter, wir würden heute sagen, psychologisch gesehen, ein tiefenpsychologischer Prozess. Die erste Stufe ist das Gebet. Das Gebet, und hier können wir nochmal auch ein Wort lesen, in Matthäus 7. Ihr kennt, also die Bibelkenner kennen das ja sehr gut, ne? Das kommt aus der Bergpredigt. Matthäus Kapitel 7 und dort die Verse 7 bis 11. Und dort lesen wir, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der kommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das Weitere überlasse ich euch, wenn wir Zeit. Er gibt uns nicht eine Schlange, wenn wir ihn um etwas bitten, was wichtig ist für unser Leben. Und wir können eins ganz sicher wissen, wenn du in einer sündhaften Not bist, ist egal was das ist, und du bittest ihn darum, kann es sein, dass du noch zigmal fährst. Bleib dran, hab Gemeinschaft mit ihm, hör nicht auf. Ich hörte jetzt vor kurzem, hatte ich mir drei halbstündige Videos aus dem Evangeliumsrundfunk angeschaut. Übrigens lohnt sich, da öfter mal reinzugehen. Die machen die Erfahrungen mit Menschen, die völlig kaputt waren, wenn die zu Christus finden. Ein Mann, homosexuell, als Christ aufgewachsen, ist verführt worden von einem Geistlichen und kommt von dieser Homosexualität nicht los. Furchtbare Dinge, die er erlebt hat darin. Und ein Bruder aus der Gemeinde sagt ihm, ich gehe mit dir durch dick und dünn. Was auch geschieht, ich werde an deiner Seite sein. Wir werden Gottes Kraft in Anspruch nehmen, dass du davon heil wirst. Und er wird heil, gründet eine Familie, hat 6 Kinder, ist sehr emotional, hat viele Lieder getextet, Musik gemacht, auch komponiert. Schöne Lieder, ich habe einige von ihm gehört, also nicht alles, wo man sagt, Charismatiker, ne? Immer böse, Teufel, ja, immer vorsichtig sein. Es gibt Dinge, es gibt Strömungen, da müssen wir achtsam sein, aber wir sollten vorsichtig sein, immer alles zu verteufeln. Und in seinem Umfeld hat er lauter ehemals Homosexuelle, die durch Jesus Christus frei geworden sind, geheiratet haben, Familie haben. Und es gibt in den USA einen Verbund, Outcoming, das heißt raus aus der Homosexualität, wieder in das, was Gott uns geschenkt hat. Das heißt, es hat ein paar Jahre gedauert, aber was heißt das? Als Petrus zu seinem Herrn sagt, Herr, für dich würde ich sterben. Und Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass der Satan dich nicht überwindet, aber du wirst mich 3-mal verleugnen. Und er sagt, nein, nie werde ich dich verleugnen. Und dann sieht Jesus ihn später bitterlich weinen. Aber was macht Petrus? Was ist der Unterschied zu Judas? Petrus rennt wieder zu Christus. Als sie sich zum letzten Mal am Strand treffen, dort ist er der Erste, der aus dem Boot rausspringt, ans Ufer schwimmt und sich dort hinsetzt zu Jesus. Und dann fragt Jesus ihn, und das ist für mich das Schönste, was es gibt. Jesus fragt ihn, sag mal, hast du mich lieb? Und im Griechischen sagt Jesus, liebst du mich mit der göttlichen Liebe, Agape? Und Petrus antwortet, ich liebe dich mit Phileo. Ich liebe dich mit der mir menschlich möglichen Liebe. Und Jesus fragt ihn weiter, liebst du mich mit Agape, mit der göttlichen Liebe? Und Petrus antwortet, ich liebe dich mit der mir menschlich möglichen Liebe. Und dann sagt Jesus, liebst du mich mit Phileo? Liebst du mich mit der dir menschlich möglichen Liebe? Und Petrus antwortet, ja, ich liebe dich mit der mir menschlich möglichen Liebe. Jesus kommt ihm entgegen. Aber Jesus hat ihn an der Sünde berührt. Nämlich, als er ein Kohlenfeuer am Strand macht. Normalerweise macht man am Strand kein Kohlenfeuer. Da sammelt man trockenes Holz. Und macht ein Holzfeuer. Aber wieso machte Jesus ein Kohlenfeuer? Weil ein paar Tage vorher steht Petrus an einem Kohlenfeuer mit den Soldaten und verleugnet Jesus. Und wenn man so um ein Feuer herum sitzt, dann starrt man in die Flammen und er sieht wieder Kohlen, die er vor ein paar Tagen auch gesehen hat, wo er ihn verleugnet hat. Und Jesus macht ihm keinen Vorwurf, lässt einfach nur das Kohlenfeuer. Und er starrt da hinein und denkt, oh, Petrus, hast du mich lieb? Das ist Jesus. Ist es nicht herrlich? Ich kann mit ihm Gemeinschaft haben. Ich kann mit ihm reden. Das Gebet ist diese Stufe. Ich kann von ihm erwarten, dass er mich verändert. Und jetzt kommt, was erst jetzt passieren kann. Reue. Petrus konnte innerlich nur die Reue empfinden, nachdem Jesus ihn mit voller Liebe begegnet. Er sagt, liebst du mich? Und er findet diese Reue. Ja, ich hab dich doch so lieb, aber ich hab dich verleugnet. Und 3-mal. Und gibt ihm den Auftrag. Und erst jetzt, kommt die Stufe, dass wir ihn bekennen. Dass wir wirklich Sünde, auch falsches, einzelne Sünden wirklich bekennen können und gleichzeitig dann daraus lernen, wenn wir die Sünde wirklich bekennen, ja Herr, das ist falsch. Ich sehe nicht nur, dass ich die Folgen der Sünde erlebe, sondern ich hasse diese Sünde. Ich hasse sie um ihrer Sündhaftigkeit willen. Ich kann deshalb sagen, ja Herr, das ist völlig falsch. Das ist das Bekenntnis. Und dann erst entwickelt sich der Gehorsam, weil Jesus mich gehorsam macht. Nicht ich bin gehorsam, sondern Jesus macht mich gehorsam. Das nennt die Bibel Heiligung. Und diese Heiligung basiert genauso auf dem gleichen Prinzip, wie ich erlöst worden bin an anderen. Aufgrund des Vertrauens zu Jesus Christus. Und das jeden Tag. Und wenn du 100-mal fällst, und wenn du 1000-mal von der Schlange gebissen wirst, und schaust auf die erhöhte Schlange, auf das Kreuz Jesu, dann bist du frei. Absolut frei. Aber bleib bei Jesus. Heuchle nicht, so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die getünchten Gräber, die inwendig fromm sein wollten, total so verheuchelt waren, aber außen waren sie fromm und wollten dann zeigen, wie toll sie sind. Und dann kommt etwas, das kann nicht mehr zurückgestellt werden. In Markus 5, Vers 19, Markus 15, Entschuldigung, Markus 5, nicht 15, Markus 5 und dort Vers 19, der Text. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, also Jesus wollte gerade in das Boot steigen, als ihn der Geheilte bat, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Er sagte, geh nach Haus zu deiner Familie und berichte, welch großes Wunder der Herr an dir getan hat und wie barmherzig er zu dir gewesen ist. Du brauchst nichts anderes, als anderen zu sagen, wenn du ihnen begegnest. Mein Leben war sinnlos, aber der, der mir den Sinn meines Lebens gegeben hat, das Glück meines Lebens, die Befreiung von den schlechten Dingen meines Lebens, das ist Jesus Christus. Niemand. Das ist ein junger Mann, der fragt mich, wie kann das denn mit dem Glauben so sein? Ich sage, woran sehen Sie denn den Sinn des Lebens? Und er antwortet, ich glaube, vielleicht ist der Sinn des Lebens, dass man diesen Jesus kennenlernt. Und ich sage zu ihm, willst du Jesus kennenlernen? Wie macht man das? Ich sage, ganz, eigentlich ganz einfach. Man lädt ihn ein. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür aufmacht, dann trete ich ein. Da gibt es kein Wenn und Aber. Wenn jemand das macht, dann tritt er ein. Und du kannst dich dagegen nicht mehr wehren, wenn du die Tür schon mal aufgemacht hast. Jesus macht das aber nicht so, dass er so einen Fuß in die Türspalt reinstellt und sich dann aufzwingt. Nein, überhaupt nicht. Er ist bereit, wenn du ein gutes Leben leben willst, wenn du das Feuer spüren willst, wenn du wirklich das neue Leben spüren willst, dann mach die Tür auf. Sag, komm rein. Ich sage, du kannst ihn jetzt einladen. Und dann sind wir niedergeknüpft. Und er hat Jesus eingeladen. Ich habe es ihm vorgebetet. Und er hat sein Leben verändert. Von einem Tag zum anderen. Gott ist bereit, uns zu verändern. Und alles, was du in deinem Leben auch tust, jetzt, leg es ihm vor. Wenn du das Gefühl hast, du guckst zu viel fern, Sehen wir mal. Du sitzt jeden Abend 2 bis 3 Stunden vor der Glotze. Kannst ja hochrechnen, wie viel das ist. Und wenn du daneben dann mal deine Zeit mit Jesus kalkulierst, einfach nur mal probieren. Wie ist das Verhältnis? Wenn du es merkst, es geht gar nicht darum, dass du jetzt gleich ein super frommer, nicht mehr Fernsehgucker sein musst. Sondern es geht darum, überprüf dein Verhältnis zwischen dem, was du mit Jesus erleben willst oder was du auch an Zeugnis geben willst. Wenn wir nicht gehen, meine Frau und ich, wir haben uns jetzt vor kurzem entschieden, weil wenn man über 70 ist, dann muss man gucken, dass man fit bleibt. Ne? So, also haben wir gesagt, so jetzt gehen wir jede Woche wenigstens 2-mal ins Fitnessstudio. Meine Frau hat nie Sport gemacht. Ach, sie sagt, das ist ja schon, aber es macht doch was aus. Jetzt werden die Sehnen ein bisschen stärker, jetzt fällt man nicht mehr so hin. Ja? Man wird einfach kräftiger. Ich habe nun immer Sport gemacht. Aber wenn ihr nichts macht im Glauben, wenn die geistlichen Muckis nicht trainiert werden, dann bleiben wir schwach. Und deshalb ist die letzte Stufe, und das kann eine Herausforderung für euch sein. Das kann eine totale Herausforderung für euch sein. Weil du sagst, oh, aber ich kann doch nichts sagen. Wenn du dir darüber klar bist, dass du erlöst bist, ist es das Beste, Psalm 32 zu lesen und zu sagen, Herr, lass mich wie David jubeln und anderen sagen, dass ich erlöst bin. Das ist das, was Gott will. Frage dich jetzt für dich ganz persönlich. Ich will keine Hand sehen. Wo stehst du? Auf welcher Stufe? Wo stehst du? Wir stehen am Ende der Zeit. Wir als Adventgemeinde wissen seit langem, seit über 150 Jahren, wissen wir, dass Europa nicht halt zusammenhalten kann. Wir wussten, dass sie zusammenkommen werden. Ne? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Es waren 70 Jahre, die das Volk Israel in Babylon zu sein hatte. 70. Ne? Prophetie kennt ihr. Es war das Jahr 70 nach Jesu Geburt, wo Jerusalem zerstört wurde. Ja? Wisst ihr, wie viele Jahre jetzt so langsam rum sind, was die EU betrifft? Guckt euch das mal selbst an. Vielleicht ahnt ihr etwas. Es muss nicht unbedingt stimmen. Nur ich habe mir diese Frage gestellt. Wir sind fast 70 Jahre her, wo die EU, etwas über 60, aber bald werden wir 70 Jahre haben. Und was wir im Moment erleben, ein Zeichen der Zeit, wäre ein Thema für sich. Nicht mein Thema heute. Ich wünsche euch, dass ihr klar werdet, wie ihr mit Jesus lebt. Ich komme zurück zu dem ersten Gedanken ganz am Anfang heute Morgen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hörten von Jesus, ihr, was waren sie? Heuchler. Ich hoffe und bete, dass Gott uns in unserer Gemeinde und in der Christenheit im Allgemeinen vor den Heuchlern bewahren möge. Aber dass seine Jünger mit ihm auf dem Ölberg sitzen und bereit sind zu glauben, dass er der Christus ist, der wiederkommt. Und darüber freue ich mich, wenn er kommt. Bald. Amen. Ja, also, in dem Augenblick, wo wir Jesus angenommen haben, sind wir Kinder Gottes, richtig? So. Wenn ein Kind Gottes noch sündigt, ja, dann macht es Dinge, die dem Willen Gottes nicht entsprechen. Aber es ist ein Kind Gottes, richtig. So. Was ist ein Sünder? Ja, genau. Wie das Jesus sagt. Weil sie nicht an mich glauben, Also wenn jemand an Christus nicht glaubt, ist er ein Sünder, ein Verlorener, ja? Den wir wieder gewinnen wollen. Luther hat mal gesagt, wir sind geheiligte Sünder. Ja? Denn wir sündigen. Ne? Wir sündigen. Aber wir sind definitiv, und das ist eine große Falle, wir stehen in der Gefahr, wenn wir sagen, ja, ich bin ein Sünder, dann stehen wir in der Gefahr, nicht mehr zu glauben, dass wir durch Jesus Christus gerettet sind. Der Johannes, in den Johannesbriefen, lest nochmal die Johannesbriefe, 1. Johannesbrief, 2. Da gibt es viele besitzanzeigende Fürwörter. Wir haben, wir sind, ja? Wir haben Christus, wir sind gerettet, wir haben die Gerechtigkeit und so weiter. Diese besitzanzeigenden Wörter machen deutlich, dass wir wirklich gerettet sind. Und der Johannes schreibt in 1. Johannes Kapitel 5, sagt er, wenn du Jesus Christus hast, dann hast du das ewige Leben. Ja? Oder ich nehme nochmal die Bibel in die Hand, dann sagt er, in diesem Text, ja, dann sagt er hier, wenn jemand von euch, nein, entschuldigt, da war ich jetzt an der falschen Textstelle, genau. So. Wer also dem Sohn vertraut, ich mache nochmal den Text davor. Gott aber hat ganz eindeutig bezeugt, dass er uns das ewige Leben schenkt. Und zwar nur durch seinen Sohn. Wer also dem Sohn vertraut, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht vertraut, der hat das ewige Leben nicht. Ich weiß, dass ihr an den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief sollte euch noch einmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Ja? Ich schreibe euch auch, dass ihr das wisst. Ich vertraue, solange ich Jesus vertraue, wenn ich jetzt anfangen würde, ihm nicht mehr zu vertrauen, zu sagen, komm, das ist Quatsch, ich will nicht mehr, ich will mein Leben leben, ich will Huren, ich will Drogen nehmen, ich will Spielcasino, ich will einfach mein Leben leben, ich will diesen Gott nicht mehr. Und dieses Kreuz, ach komm, das stört mich, brauche ich nicht. Dann bin ich irgendwann ein Sünder, von dem die Bibel in Hebräer Kapitel 6 sagt, wer einmal geschmeckt hat, die Gnade Gottes, also wirklich gespürt hat, gelebt, erlebt hat, und ist dann weggegangen und hat Gott Jesus abgesagt, dem ist es fast unmöglich, zurückzukommen. Nicht mehr möglich. Also scheinbar fast unmöglich. Bitte.
Also Elie Mai schreibt, dass in dieser Zeit jede Fehler, die wir haben, befreit werden sollen. Ansonsten werden wir es nicht überleben. Das ist der Punkt, wo wir vollkommen werden, keine Sünde mehr haben.
Ja, aber das ist das, was Jesus uns dann zurechnet, was er dann in uns bewirkt. Nicht wir können das.
Ja?
Okay. Gerechtigkeit aus dem Glauben. Er macht es fest. In der Trübsalzeit ist es dann von ihm so festgemacht, dass, ja, also, aber das überlassen wir ihm. Ne?
Ja? Aber viele meinen, die Gemeinde bei uns, dass es unmöglich ist, dass wir frei werden.
Also ich bin jetzt schon frei, wenn ich Jesus vertraue und ihm alle meine Sünden gebe. Ich mache das mal. Ich weiß, dass das, lass mich das mal eben durch ein Beispiel deutlich machen. Ich brauche nur einen Stuhl. So, ich habe Jesus angenommen und ich darf im Schoß Jesu sitzen. Er reinigt mich. Er kennt jeden meiner Gedanken. Mache ich Fehler? Ich bin wie ein Kind. Er hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Reich Gottes. Ich sage, Papa, ich danke, dass ich bei dir bin. Ich habe schon wieder versagt. Oh Gott, komm. Ich weiß, es dauert noch ein bisschen, aber das kriegen wir schon noch hin. So. Was viele aber glauben, ist Folgendes. Da ist der Satan, der Teufel. So, ich sündige, jetzt bin ich beim Teufel. Oh, ich muss jetzt wieder zu Jesus. Ich sündige wieder, bin ich wieder beim Teufel. Meine Lieben, das ist eine falsche Lehre. Wer so glaubt, glaubt nicht, dass er frei ist von Christus. Ich bin, auch wenn ich hier bin, immer frei. Der David betet das in einem Psalm, ich glaube Psalm 17 ist es, wo er sagt, ich habe dir all meine Sünden bekannt und jetzt in der Nacht wirst du keine Sünde mehr finden. Ja, warum? Wenn ich alles bekannt habe, im Schlaf kann ich nicht sündigen. Ja? So, aber selbst wenn ich dann am Tag wieder sündige, das heißt nicht, dass ich ja dauernd die Sünde absichtlich machen will. Wer von euch als Kinder Gottes will jetzt dauernd, ich will jetzt mal wieder schön sündigen. Will auch gar keiner. Ja? Du willst mit deinem Ehepartner gerade ein Gespräch, ja, das finde ich gar nicht gut. Dann kommt so eine Unlogik vielleicht von der Frau und der Mann dann, ja, also das ist doch total bescheuert, was du da gerade sagst. Ja? Und schon geht's los. Und einen Moment später merkt man, ich habe gesündigt. Ich war lieblos. Ja, aber da bin ich nicht wieder beim Teufel, sondern bin ich immer noch in Christus. Immer noch in Christus. Mein Fleisch, es gibt das Fleisch, die Bibel, das Neue Testament kennt das Fleisch, das uns verführen kann, unser eigenes Fleisch, unsere eigenen Gewohnheiten. Es kann die Welt sein, die uns verführen kann. Und Satan benutzt das beides. Aber eins kann er nicht. Er kann deine Gedanken nicht lesen. Er kann sie nur interpretieren. Guck dich an. Na, heute hast du so ein sehr negatives Gedanken. Oh, da muss ich dir mal ein paar schöne Sachen liefern, damit du dich richtig aufregen kannst. Ja? Aber das steckt in dir drin. Nicht, dass das jetzt außerhalb ist, dass der Teufel dich da erreichen kann. Der Teufel kann unsere Gedanken nicht lesen. In letzter Zeit mache ich viele Gespräche mit meinem Herrn nur noch in Gedanken. Weil ich dem Satan nicht sagen will, was ich gerade von meinem Herrn erbitte. Und ich habe festgestellt, da hilft er mir sehr. Hätte der Teufel Gedanken lesen können, hätte er den Weisen und den Wahrsagern des König Nebukadnezar ganz schnell das erzählt, was der Daniel geträumt hat. Ne? Ja, da wäre gut bei weggekommen dann. Ne? Hat der König dann gesagt, meine Wahrsager und Weisen, die schaffen das. Ne? Nein. Jesus macht uns frei. Ich habe das mal in einem Evangelisationsvortrag mal gezeigt, indem ich ein weißes Kleid angezogen habe und sagt, das ist mal das Kleid der Gerechtigkeit, das uns Gott gibt. Und dann habe ich Tinte genommen, so eine Zaubertinte. Und dann habe ich die mir so, wie sieht denn das aus? Das ist die Sünde, die wir tun. Und ich habe aber das Kleid Jesu. Und was passiert? Diese ewige Waschmaschine am Kreuz reinigt die Flecken weg. Plötzlich waren die weg. Selbst wenn ich es nicht sage, bitte, deshalb sagt der David, vergib mir auch die unbewussten Sünden. Das ist das, was wir erleben können. Gott will uns doch von unseren falschen Eigenschaften, die wir haben, Zorn und so weiter, was da alles ist, Galater Kapitel 5, kann man es schön lesen, wer nicht ins Reich Gottes kommt. Ja? Da sind die ganzen Eigenschaften. Aber das andere ist das, was Gott uns schenkt. So, und jetzt habe ich Zeit. Ich habe eine Zeit lang furchtbar darunter gelitten, eine bestimmte Sünde nicht loslassen zu können. Weil ich es versucht habe. Ich habe es dann gelassen. Ich habe aber viel mehr Zeit mit meinem Herrn verbracht. Im Gebet. Und Stück für Stück hat er mir das weggenommen. Ich weiß noch nicht mal, ob es ganz weg ist. Der kennt mich ja besser als ich. Mich kennt er. Ja? Aber ich will bei ihm bleiben. Wenn das unterbrochen wird, können wir sicher sein, sind wir bald wieder mit vielen Eigenschaften behaftet. Jetzt habe ich wieder eine Predigt da.
Wie siehst du da die Textstelle mit den 10 Jungfrauen? Alle waren gläubig.
Ja, alle hatten Fackeln und einige hatten noch Öllampen dabei. Ja? Und die nur die Fackeln hatten, hatten Pech. Dass der Bräutigam sich verzögerte, fehlte ihnen, es gehen nur meine Fackeln aus. Und dann sagten die, ja, können wir uns nicht was abgeben? Dann sagten die anderen, dann lauft in die Stadt. Ja? So, jetzt müsst ihr kaufen. Hättet ihr vorher schon gesagt, ich brauche Öl ständig. Ich brauche das Öl ständig. Wie kann ein Prediger predigen, wenn er nur nüchtern sich hinsetzt und eine Predigt ausarbeitet, weil er meint, er müsste, irgendein Thema steht wohl an in der Gemeinde. Kann er nicht dann erst gut predigen, wenn er aus der Gemeinschaft mit Jesus kommt? Er wird die kräftigste Predigt predigen, wenn er selbst ganz eng mit Jesus verbunden gewesen ist. Und das sind die schönsten Predigten, die Prediger halten können. Und du kannst am besten Zeugnis geben, wenn du nicht nur einen Kalenderzettel liest. Ich kann euch das wirklich garantieren. Ja? Kalenderzettel sind gut. Ich lieb das auch. Da sind manchmal sehr schöne Storys drin. Ne? Aber manchmal sind die Storys so gut, dass man den Bibeltext nicht mehr in Erinnerung hat. Ne? Ja? Und nur die Story. Ja? Also guckt immer, dass das Wort Gottes die Mitte eures Lebens ist. Nicht nur Geschichten. Ja? Und ja, genau. Und das sind die Dinge, die uns gegeben werden können, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. Und das ist keine langweilige Zeit. Also ich lese zurzeit das Buch Sieg der Liebe. Manches Kapitel mehrmals. Toll übersetzt. Ich habe mir die CD bestellt, Der Sieger. Ja, die müsst ihr euch anhören. Von einer Frau gesprochen, die Hörbücher bespricht. Ja? Und die legt euch ins Auto rein. Und hört euch die an. Ihr bekommt einen Eindruck von der Liebe Jesu, die ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich.
Sag mal die Hörbücher, wie heißen?
Das Hörbuch Der Sieger.
Der Sieger.
Ja? Ne? Die ganze Serie von Schwester Wald gibt es ja als Hörbücher. Ja? Ne? Und das ist Der Sieger ist das Leben Jesu. Ne? So, aber toll übersetzt. Toll gesprochen, manchmal ein bisschen komprimiert, denkt nicht immer, dass da alles drin steht, dafür könnt ihr das Buch lesen. Ja? Aber es ist schön, unterwegs auch zu hören. Wunderbar zu tanken. Lasst euch füllen, lasst euch füllen. Aber Vorsicht! Man kann die Gefäße überfüllen und diese irdenen Gefäße bei der Hochzeit zu Kana, die laufen dann über und haben keine Möglichkeit, dass andere da was von haben. Wenn die nur überlaufen, ohne dass der welche von trinken, habt ihr auch euren Dienst verfehlt. Lasst es auch zu, dass ihr anderen etwas erzählt. Wir haben uns jetzt entschieden, wir gehen jetzt ins Fitnessstudio, jetzt fangen die ersten Kontakte an, so mit den Leuten im Fitnessstudio. Was machen sie denn beruflich und so. Und erstmal, dass wir uns kennenlernen, Vertrauen schaffen. Da sind eine ganze Reihe junge Ehepaare jetzt im Odenwald, die jetzt da hingezogen sind von Mannheim. Und wir sind jetzt dabei zu überlegen, wie wir erstmal uns selbst geistlich aufbauen und wie wir dann Hauskreise bilden. Ihr könnt nicht anders als nachher euren Glauben anderen erzählen. Ich möchte es manchmal rausschreien. Was in dieser Welt an Dreck und Sumpf und Mist geschieht, da möchte man manchmal reingehen, aber Jesus hat es nie gemacht. Jesus ist nie zu den Heidenvölkern gegangen, hat da mal Bamba-Zamba gemacht. Dann hat immer seinem Volk gesagt, erzählt. Du warst blind, erzähl, dass du sehend geworden bist. Erzählt. Mach. Der Herr segne euch. Amen.
Herrlicher Gott, ein herrlicher Sabbat geht bald zu Ende. Wir haben hier Gemeinschaft gehabt, in Sonne, in Unterhaltung, im Gespräch, dein Wort gehört. Wir sind so dankbar, dass wir in dir sein dürfen, mit dir den Weg gehen können. Und wo jemand diesen Weg noch nicht gegangen ist, Herr, du weißt, da sind Kräfte am Wirken und gib, dass jeder, der auf dem Weg ist, die Schönheit erkennen kann, die darin besteht, dass deine Art dein Wesen von Liebe, Toleranz und Größe und Herrlichkeit es sich lohnt, mit dir zu leben. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Segne alle, die auf dem Weg mit dir sind, dass sie Zeugen deiner Wirksamkeit werden, dass sie sagen, was sie mit dir erlebt haben, die Wunder, den Segen, die Versorgung. Du hast uns alles gegeben. Wir haben die Luft zum Atmen, wir haben die Nahrung, wir haben die Kleidung, wir haben mehr, als wir brauchen. Alles dein Segen. Gib, dass wir ihn behalten. Es geht nur durch dich, Herr, durch deine Gnade. Amen.